Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ja, in der ersten Folge mit Bettina Ludwig haben wir über die Jäger- und Sammlergesellschaften in der Kalahari extremst viel gelernt. Wir haben gesprochen und darüber gesprochen, wie sie leben, was ihnen wichtig ist und was wir daraus für unsere westliche Welt lernen können. Und in dieser zweiten Folge, da geht es darum, wie schaut es denn aus? Wie wickeln die Projekte ab? Wie machen die das ohne Chef? Wie entscheiden die? Und da bin ich schon unvorstellbar gespannt, ob da auch wieder der ein oder andere Impuls dabei sein wird, den wir mitnehmen können, damit wir, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, mehr Balance in unser Leben und in unsere Gesellschaft hineinbringen. Liebe Bettina, es freut mich total, dich auch in der zweiten Folge begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir noch mal mehr in die Tiefe gehen. Super. Danke, dass ich noch mal da sein darf.
Machen wir auf jeden Fall, liebe Bettina. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben, eine ganz kurze Vorstellung von der Bettina. Bettina Ludwig ist Kultur- und Sozialanthropologin, Keynote-Speakerin, Unternehmerin und freie Wissenschaftlerin. Und als solche ist sie eben einige Zeit tatsächlich in der Kalahari vor Ort gewesen und hat sich diese Kulturen aus der Nähe angesehen, hat mit ihnen gelebt und hat da natürlich ganz, ganz spannende Dinge erlebt und hat das auf einer ganz, ganz anderen Tiefe. Wir haben es im ersten Teil schon gesagt, ja. Das eine ist, sich irgendetwas anzulesen und zu verstehen kognitiv, und das andere ist natürlich, das wirklich zu erleben. Und deswegen ein wunderbarer Gesprächspartner. Ich freue mich total auf den zweiten Teil jetzt, und wir steigen auch gleich ein. Mir in der Baubranche, kannst du eigentlich auf die ganze westliche Welt ummünzen, sind ja in unseren Projekten und in den Unternehmen extrem top-down organisiert. Ja? Das heißt, es gibt einen Chef, es gibt eine klare Hierarchie, nächste Hierarchieebene und so weiter. Und du hast ja im ersten Teil schon mal kurz anklingen lassen, dass es so etwas wie Führung und Chefs in dieser Organisation einer Jäger-Sammler-Gesellschaft nicht gibt. Das heißt, was bedeutet dort? Gibt es den Begriff Führung, Chef oder Ähnliches? Wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, über die Begrifflichkeiten, die oftmals fehlen und dadurch auch das Denken zu diesen Begrifflichkeiten nicht vorhanden ist. Gibt es sowas wie Führung oder Hierarchie oder solche Themen? Gibt es das in einer Welt, in denen einer Sprachgebrauch überhaupt?
Es gibt tatsächlich kein Konzept von Hierarchie, und das ist faszinierend, oder? Ich wusste das ja selber auch alles gar nicht so, aber wenn man dann da eintaucht, kommt man drauf, das ist wirklich so. Es gibt keine Anführerin, keinen Häuptling, niemanden, der am Tisch schaut und sagt, so, ich habe mir das jetzt überlegt für alles, so machen wir's, sondern alle reden ständig und immer mit. Und vielleicht erzählt gleich eine Geschichte, oder, dass man da ein Bild und
Unbedingt.
ein Gefühl dafür kriegt. Eine Geschichte, die das, finde ich, sehr gut beschreibt oder die einen da einen Einblick gibt, ist folgende. Ich war mit meinem Kollegen, der seit über 30 Jahren in der Region mittlerweile arbeitet, vor Ort, und wir wussten, es kommt eine Gruppe von Engländern, die ja ein paar Tage einfach auch bei der Community bleibt. Und die Frage war, wo sollen die schlafen? Direkt bei der Community oder etwas weiter weg? Wo sollen die ihre Zelte aufschlagen? Und wenn man da jetzt dann vor Ort ist und es keinen Häuptling gibt, keine Anführerin, wo man sagen kann, du, wie entscheidest du das für uns oder für die Gruppe, dann muss man einfach zu irgendwem hingehen und einmal fragen und in die Runde fragen. Passieren tut dann Folgendes, dass das plötzlich alle ganz große Ohren kriegen und dann sind alle da und alle reden mit. Auch da wieder die ganz Kleinen, die Großen, die Älteren, Männer, Frauen, alle. Das ist einfach dann für alle ein Thema und dann wird diskutiert. Und dann hat man von außen das Gefühl, es ist maximal chaotisch und da kommt nie irgendwas raus und das hat kein System. Aber irgendwann realisiert man, dass das anscheinend schon ein System hat, weil was in so einem Fall passiert ist, dass am Ende dieser chaotisch wirkenden Diskussionsphase jeder und jede einmal die Antwort ausspricht und die Entscheidung ausspricht. Das heißt, jede Person spricht einmal aus, wir sollen dort, also in dem Fall war es dann, die Community soll ein bisschen weiter weg übernachten. Das heißt, alle reden mit und es wird auch sich die Zeit genommen und gleichzeitig hat auch jeder das Recht mitzusprechen. Das finde ich schon mal faszinierend. Jetzt muss man natürlich sagen, das funktioniert, weil das sehr kleine Gruppengrößen sind. Also wenn jetzt ja, Millionen von Menschen bei jedem Thema in einem Staat mitsprechen und alle immer mitreden wollen, das geht natürlich nicht aus. Ist vor Ort viel einfacher. Aber gerade wenn wir von kleineren Projekten sprechen oder von oder einfach von Teams sprechen, sagen wir so, es muss nicht immer um die Gesellschaft gehen, sondern von einem Team, dann wäre das vielleicht sogar schon möglich oder umsetzbar. Es ist halt immer so eine Sache von wir werden ja sozialisiert in der westlichen Welt mit einem ganz anderen Weltbild und Mindset. Die Frage ist, ist es dann machbar? Aber gleichzeitig sind wir so flexibel im Kopf. Also dazu sind wir ja auch gemacht, uns so anzupassen, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen könnten.
Total spannend und da möchte ich gerne noch ein bisschen bleiben, weil das, glaube ich, ganz, ganz viel auch unser Denken über Entscheidungen verändern kann. Und du hast gesagt, das sieht von außen maximal chaotisch aus, wenn die da alle miteinander plauschen. Und trotzdem kommt aber dann was raus und du hast gesagt, die Entscheidung, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann die Entscheidung dokumentiert, wenn man das so möchte, indem einmal im Kreis jeder diese Entscheidung ausspricht. Was mir jetzt nur fehlt und noch nicht ganz klar ist, wie wird die Entscheidung dann getroffen?
Jeder bringt sie ein, jeder sagt, was einem wichtig ist, was einem taugt, wo man glaubt, das ist die sichere Variante, die gute Variante, die angenehme Variante. Und dann wird hin und her besprochen. Und es ist ein bisschen so wie beim Spurenlesen. Auch beim Spurenlesen müssen Entscheidungen getroffen werden. Weil wenn man es jetzt, stellen wir uns vor, man geht auf die Jagd vor Ort. Das läuft so ab, dass es mindestens drei Personen sind. Man geht nie alleine. Dann gehen da jetzt drei Jäger auf die Jagd und finden dann irgendwo eine Spur, wo man sagt, okay, die ist ja weniger, die ist vielleicht eine Spur von gestern. Also genau, weil 3 Tage in Zukunft und Vergangenheit kann man schon besprechen, weil das ist fürs Spurenlesen ganz wichtig. Alles, was darüber hinausgeht, ist unwichtig fürs Spurenlesen, weil wenn die Spur älter als 3 Tage ist, ist sie nicht mehr relevant. Aber sagen wir mal, man findet eine Spur von einem, sagen wir, weiblichen Antilope, eine weibliche Kudu-Antilope. Und dann muss man ja der folgen. Und auch da muss man ständig Entscheidungen treffen. Gehen wir nach Westen, gehen wir nach Osten? Ist es überhaupt sinnvoll, dieser Spur zu folgen? Da muss man ständig Entscheidungen treffen. Und was auch da ist, ist so, dass ständig diskutiert wird und ständig werden die Aussagen widerlegt. Also man betreibt eigentlich Wissenschaft. Darum ist Spurenlesen auch der Ursprung von der Wissenschaft, evolutionär gesehen. Man setzt Hypothesen auf und widerlegt sich ständig, um dann immer mehr sozusagen die Lösung zu verfeinern und dann bei dem Ziel anzukommen. Und so ähnlich ist es auch, wenn diese Diskussionen stattfinden und besprochen wird. Es bringt sich halt jeder ein, jeder hat eine andere Perspektive und einen Blickwinkel auf die Dinge. Und da wird versucht, so viel wie möglich mitzudenken. Also, dass sozusagen die Perspektive aller eingebaut wird und nicht nur der entscheidenden Personen. Dass irgendwie ein, zwei, drei Personen entscheiden für alle, sondern die Perspektive aller kommt vor in dieser Debatte. Das ist eigentlich ein total schönes Bild und macht natürlich, dass sich alle und jeder gesehen fühlt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Arbeitswelt das große Manko ist. Wir haben uns Strukturen gebaut, wo ich sage immer, we live in a world that is about taking, yet people are made for giving. Als Mensch, wir sind gemacht zum Geben. Wir sind gemacht, einen Beitrag zu leisten. Jeder einzelne Mensch kommt auf die Welt als kleines Kind, will einen Beitrag leisten. Und dann haben wir uns aber in der westlichen Welt Strukturen gebaut, in der Arbeitswelt, wo es nicht leicht ist und teilweise unmöglich, einen individuellen oder einen Beitrag zu leisten, bei dem es um mich selber geht. Also etwas beizutragen, wo ich sage, das bin ich, das kann ich, das will ich geben. Und das ist in der Kalahari-Wüste viel leichter umsetzbar. Jeder wird gehört, gesehen und wahrgenommen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was die Arbeitswelt im westlichen Kontext wieder braucht. Und das ist aber eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, weil in einem großen Unternehmen eine Struktur zu bauen, wo sich Menschen gesehen und gehört fühlen, ist gar nicht leicht. Haben wir eine große, große Aufgabe. Und gleichzeitig, glaube ich, stehen wir gerade genau vor der, weil die Menschen eine Sehnsucht haben, danach gesehen zu werden und einen Akt und wirklich einen Beitrag leisten zu wollen, der nicht nur ist, ich führe diese Aufgabe aus, weil da drüben mein Chef, meine Chefin mir das gesagt hat, ich soll das tun, sondern ich führe sie aus, weil ich einen Beitrag leisten will, weil ich mich einbringen will. Ja, große, große Aufgabe, glaube ich, in der Arbeitswelt.
Absolut, das kann ich zu 100% unterzeichnen. Und ich finde da zwei Aspekte an der Entscheidungsfindung oder an der ständigen Diskussion miteinander total spannend. Zum einen, du hast es ja so beschrieben, dass jeder seine Sichtweise der Dinge hinzusteuert und dann wieder widerlegt wird, ja? Das heißt, du darfst mit deiner Meinung nicht zu identifiziert sein. Du darfst mit dem, was du zum Ausdruck bringst, nicht so egomäßig verhaftet sein, weil sonst würdest du ja emotional beim Widerlegen einen Widerstand bekommen und dann würde das Ganze schon in eine falsche Richtung abdriften. Und das scheint bei den Jägern und Sammlern nicht so zu sein. Vielleicht sagst du doch noch ein bisschen was dazu.
Ja, das ist eine spannende Perspektive und ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich wieder auf das zurück, dass die Gemeinschaft, die Community ja immer über allem steht. Das gemeinsame Ziel, also die Community, wie soll ich sagen, am Laufen zu halten, das ist ja das übergeordnete Ziel und das haben einfach alle im Kopf. Und dann nimmt man sich zurück dadurch, dass man dieses gemeinsame Ziel vor Augen hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man es in die Arbeitswelt übertragt, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben. Und einander wertzuschätzen. Das, was die rund um mich sagen, auch wenn es eine andere Perspektive ist, wertzuschätzen, sagen, okay, das ist deren Perspektive und wie du sagst, nicht in einen Ego-Trip zu verfallen, sondern zu sagen, mir wäre zwar jetzt das wichtig, aber okay, wenn ich jetzt mitdenke, dass die drei da drüben die Perspektive nur einbringen und die fünf da hinten das sagen, ja, okay, dann nehmen wir das auch mit und am Ende kommt halt dann was anderes raus, als ich eigentlich wollte. Gut, es geht ja um uns alle. Man denkt einfach viel weniger an sich selbst als an die Gruppe, weil es auch um die Gruppe geht. Und das ist gar nicht so leicht reinzukriegen für uns selber, weil in der westlichen Welt, wie gesagt, geht es einfach manchmal viel mehr um uns individuell. Also diese Geschichte erzählen wir uns halt die ganze Zeit. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch ganz wichtig, glaube ich, und okay. Und gleichzeitig, ja, müssen wir aber die Balance wieder finden. Und es ist jetzt zum Beispiel so, ich sage zwar jetzt immer, Community sozusagen steht dann übergeordnet über allem. Gleichzeitig sind natürlich die Individuen auch sehr, oder ja, die individuellen Personen vor Ort auch sehr stark und sehr, wie soll ich sagen, dass du dort leben kannst und überleben kannst. Du musst irgendwie auch eine starke Persönlichkeit sein. Du musst gewisse Skills dir aneignen. Zuerst haben wir schon vom Spurenlesen eben gesprochen. Du musst schon eine starke Persönlichkeit sein, weil im Endeffekt ist jeder einer selbst und man hat deinen eigenen Körper und den eigenen Blick auf die Welt. Also das ist schon so, dass die Leute sehr, wie sagt man denn da? Was gibt es da für ein Wort? Also die haben schon eine Eigenständigkeit, die sie auch entwickeln, die ja ganz wichtig ist, weil das braucht auch die Gruppe. Es braucht diese Eigenständigkeit der eigenen Leute, aber das Ziel, das Gemeinsame, auf das man hinarbeitet, dann ist halt die Community und die Gruppe.
Absolut nachvollziehbar. Und das führt natürlich, dass ich mich am im ersten Teil auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mich dann selbst zurücknehmen kann. Und ich finde einen zweiten Aspekt an dieser Entscheidungsfindung total spannend und total anders, ja, überraschend anders. Dass da auch die Kinder mitgeschachteln und also wirklich alle mitgeschachteln, also geschachteln jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Und bei uns ist es ja sofort so, dass wir einen Elitekreis bilden und bei bestimmten Themen, da dürfen nur die mitreden, weil die kennen sich da aus. Und die anderen haben ja da keine Ahnung, das heißt, die können sowieso nichts dazu beitragen. Das heißt, die haben da ein komplett anderes Mindset. Die hören auch den Kindern bei solchen Entscheidungen zu, wo wir in der westlichen Gesellschaft, der Kinder, ihr macht's Eierzeig und lasst mal die Erwachsenen Dinge machen. Und das finde ich auch total faszinierend. Wie ist das? Also, wie nimmst du das da dort wahr?
Ja, das ist sowieso das Coolste. Das geht eigentlich in zwei Richtungen. Zum einen also wachsen Kinder sehr autonom auf. Die treffen sehr schnell Entscheidungen für sich selbst.
Zum Beispiel rauchen zu dürfen.
Zum Beispiel, oder zum Beispiel, ob man in die Schule gehen will oder nicht, weil es gibt jetzt schon auch NGOs, den Staat, Institutionen, die Schulen, sozusagen westliche Bildung in diese Regionen bringen wollen, Schulen hinbauen. Und da geht es immer darum, dass die Kinder in die Schulen gehen sollen. Und die Kinder entscheiden aber selbst, ob sie da hingehen oder nicht. Und deswegen ist dann oft da dort keiner oder die Kinder kommen später oder früher. Die entscheiden selbst, ob sie hingehen. Und das ist ja was Faszinierendes, wenn wir jetzt unsere Kinder jeden Tag fragen würden, magst du in die Schule gehen oder nicht, entscheidet es selbst. Das wäre es halt einfach nicht möglich und nicht umsetzbar. Da geht es wieder um Struktur auch. Kinder lässt man sehr viel entscheiden und sehr viel tun und man lässt sie auch wirklich Hand anlegen. Ich sage immer, Messer, Feuer, Schere, Licht ist für kleine Kinder nicht. Diesen Spruch gibt es nicht in der Kalahari, weil global eine Studie gezeigt hat, dass Kinder im geschätzten Alter, weil man weiß ja nicht genau, wie alt die Kinder sind, von so 5 bis 6 Jahren die Basic Survival Skills drauf haben. Die können selber Feuer machen, die finden Essen in der näheren Umgebung und die können sich in Regionen, wo man so Unterschlüpfe baut, wie im Regenwald, sich so Unterschlüpfe selber bauen. Man lässt sie aber natürlich einfach auch. Und man traut ihnen sehr viel zu. Und in die andere Richtung, was auch ganz spannend ist, ist, dass Erwachsene sich, also von der Außenwahrnehmung jetzt, kindlicher teilweise verhalten im positiven Sinne, also in manchen Situationen. Zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt, mit einem Kind, habe ich gerade so eine Szene im Kopf, mit einem Kind zu spielen, irgendwie am Boden irgendwas zu spielen, so tun, wie, als wäre man irgendein Tier, was auch immer man spielt, dann kommen da schnell einmal Erwachsene dazu und machen mit und das lustig und irgendwie Schmäh und es ist auch immer eine lustige Stimmung und irgendwie. Ja, man macht viel Schmäh vor Ort. Und da spielen die Erwachsenen auch mit, dass man trennt das nicht so. So verhalten sich die Kinder, so verhalten sich die Erwachsenen. Und das muss irgendwie alles seine Regeln haben. Und man darf dann ab einem gewissen Alter nicht mehr sich kindlich verhalten. Diese Übergänge sind viel fließender und man kann da auch mal ins Kindliche wieder verfallen. Und die Kinder werden dann auch erwachsen wahrgenommen. Das ist vielleicht übertrieben, aber so wahrgenommen, dass sie halt einfach auch was zu sagen haben. Das verschwimmt sehr, beziehungsweise bewegt sich das. Und das ist eigentlich etwas, was mir sehr gut gefällt. Ja, was einfach sehr frei wirkt, von außen zumindest, wo man sich denkt, oh, das ist irgendwie angenehm, dass man wieder Kind sein darf auch. Und für die Kinder ist es sicher angenehm, dass sie ernst genommen werden.
Ja, das glaube ich, geht bei uns massiv ab, dass Kinder wirklich ernst genommen werden. Aber da haben wir wirklich dicke Bretter zu bohren. Du hast es ja schon an mehreren Stellen gesagt, dass halt einfach unsere Sozialisierung eine komplett andere ist und dadurch unser Mindset ein komplett anderes ist. Und ich finde, das ist für mich was ganz, ganz stark hängen bleibt. Diese Wörter, die einfach fehlen, wie stark die auf deine Glaubenssatzstruktur, auf dein Weltbild einfach wirken. Und wir haben nun mal diese Wörter und haben sie uns viele, viele Male in unserem Leben vorgebetet. Du hast vorher gesagt, man muss ja auch bestimmte Dinge lernen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es das formuliert hast. Spuren suchen zum Beispiel. Wie läuft bei den Jägern und Sammlern so eine Ausbildung ab? So eine, ja, du hast gesagt, die 5- bis 6-Jährigen, die haben so die Basics im Survival im Dschungel drauf. Das müssen sie ja irgendwo lernen. Lernen die vornehmlich durch Nachahmen, Zuschauen oder gibt es da wirklich eine Ausbildung, dass man sich zusammensetzt und sagt, so, jetzt bringe ich da in einem Crashkurs einmal die Grundlagen Spurensuchen bei?
Sie lernen vor allem durchs Nachahmen, durchs Dabeisein, durchs Nachahmen. Dann lernt man durch Geschichten, die man sich im Lagerfeuer erzählt. Am Ende des Tages beendet den Tag mit dem Geschichten erzählen. Und man erzählt halt, was alles so passiert ist, wer was gemacht hat, wer was gejagt hat, was passiert ist beim Spurenlesen. Und ein Punkt ist noch, ich nenne es Mentoring. Ein Punkt ist, dass du eigentlich ständig von deinen Mentoren und Mentorinnen umgeben bist, ohne es auch wirklich zu merken. Ich war mal unterwegs auf der Jagd, weil eben mein Fachgebiet vor Ort Spurenlesen ist. Das heißt, ich bin dann mit den Jägern unterwegs auf der Jagd und an diesem Tag war ich auch unterwegs und ohne meinen Kollegen, der Afrikaans spricht und manche der Jäger sprechen Afrikaans, was hilfreich ist, dann kann man sie unterhalten. Und mein Kollege hat mir dann Afrikaans auf Englisch übersetzt. Aber an diesem Tag ja, war mein Kollege nicht da oder ist nicht mitgegangen. Und ich war da allein unterwegs, die Sprache nicht fließend sprechend. Und da muss man sich dann mit Händen und Füßen verständigen. Ein, zwei Sätze habe ich dann, wichtige habe ich sagen können. Ja, auf jeden Fall waren wir dann unterwegs den ganzen Tag. Und es war so, dass es waren drei Jäger und ich. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Offene Kalahari-Steppe, extrem heiß, die Hitze brennt runter, also die Sonne brennt runter. Und wir gehen und gehen und gehen. Und die Menschen sind zwar viel kleiner als ich vor Ort, aber sehr schnell. Die gehen einfach wirklich sehr schnell. Und ich muss immer direkt hinter ihnen gehen, um nicht auf eine giftige Schlange, einen Skorpion, irgendwas draufzusteigen. Ich tritt wirklich fast in deren Fußspuren die ganze Zeit und versuche da irgendwie halt, ja, Spur zu halten. Und wir gehen und gehen und gehen und sind schon den ganzen Tag unterwegs und ich kann mich in der Kalahari nicht orientieren, weil alles für mich gleich ausschaut. Ich habe keine Ahnung, sind wir jetzt 5 Kilometer weg noch vor der Community oder kommt da jetzt gleich eh wieder der Platz, wo wir wohnen? Keine Ahnung. Und wir gehen und gehen und gehen und mir wird immer heißer und ich trinke mein Wasser und mein Kollege hat schon gesagt, nimm viel Wasser mit. Okay, ich habe zwei große Wasserflaschen mit und die werden natürlich im Laufe des Tages immer weniger, weniger, weniger. Und irgendwann merke ich, okay, da ist jetzt nur noch wenig Wasser drinnen. Und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden, weil ich aber nicht nachfragen können, wie lang ist es noch, wo sind wir? Ich kann ja nicht sprechen, dann fließend mit den Menschen. Und wir gehen weiter und mein Wasser wird immer weniger und irgendwann ist mein Wasser aus. Und dann bin ich wirklich nervös und habe eigentlich Angst gekriegt. Fast so ein bisschen Panik, weil du bist in der offenen Kalahari, sprichst diese Sprache nicht, die ist sehr heiß, du bist schon körperlich sehr am Ende und du weißt, du brauchst Wasser zwischendurch. Die Menschen vor Ort trinken waren faszinierend wenig. Also die trinken irgendwie nichts im Vergleich, was man dann, was ich dann dort brauche. Ich trinke dann meine Wasserflaschen eine nach der anderen, weil es so heiß ist, aber anscheinend ist, sie sind sich einfach anders gewöhnt natürlich. Und irgendwann ist mein Wasser aus und ich denke, und ich werde ja sehr, sehr ängstlich und denke, boah, hoffentlich gehen wir bald zurück. Ich brauche Wasser. Und wir gehen zurück, zurück und ich werde wirklich immer schwächer. Und mir geht der Reis, würde man auf Österreichisch sagen. Ich bekomme echt schon Schiss, dass das jetzt irgendwie das nur lang dauert. Und kurz bevor wir bei der Community, also bevor wir wieder angekommen sind beim Dorf da oder also bei der Community, wo ich schon gesehen habe, ah, ist da, sind die Menschen, passt super, wir sind jetzt gleich da, ich kriege Wasser, holt einer der Tracker oder der Jäger eine volle Wasserflasche aus seinem Köcher hinten raus, wo sein Chor, also so eine Pfeile drinnen sind, holt er raus und bietet es mir an und gibt es. Und ich denke mal, was? Die haben genau gesehen, mein Wasser ist aus, wieso gibt der mir das erst jetzt? Und ich nehme es und trinke und trinke und bin trotzdem dankbar. Und wir kommen zurück und sie müssen irgendwie lachen und grinsen. Und dann haben wir mit meinem Kollegen gemeinsam gesprochen, der natürlich dann mir übersetzen konnte. Und letztendlich ist rausgekommen, dass die mich einfach beobachtet haben. Also zum einen haben sie mich die ganze Zeit beobachtet und geschaut, dass alles safe ist. Also bevor ich umkippt wäre, hätten wir die schon Wasser gegeben. Und zum anderen haben sie mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, an meine Grenzen zu gehen. Sie haben mir den Rahmen gehalten, um etwas über mich lernen zu können, um für mich zu verstehen, wie weit kann ich gehen, körperlich und mental. Und sie haben mir aber also in voller Sicherheit, sie haben diesen Rahmen in voller Sicherheit für mich gehalten. Und wie ich das dann verstanden habe, war ich plötzlich so aufgebaut und so happy und so glücklich, obwohl ich gerade noch so fertig war und habe dann vor Ort, kann mich erinnern, direkt in mein Diktiergerät diese Geschichte reingesprochen, weil ich mich so gefreut habe, dass die das gemacht haben. Weil eigentlich könnte man sagen, wieso haben wir das Wasser nicht früher gegeben? Und gleichzeitig haben wir die in eine Lernkurve geschubst, die ich alleine ja nicht, da wäre alleine nicht reinkommen. Du brauchst auch da wieder eine Gruppe von Menschen, die dir diesen Raum hält, damit du das lernen kannst. Also ich finde, also mich fasziniert bis heute, dass sie es gemacht haben und bin dankbar. Und ich glaube, das passiert ganz oft, bewusst und unbewusst. Und da ist mir so aktiv aufgefallen. Aber ich bin dann natürlich auch drauf gekommen, sie beobachten einen ständig und sie beobachten einander ständig. Und ich glaube, gefühlt hast du eigentlich immer deine Mentoren und Mentorinnen rund um dich. Wenn du ein junger Mensch bist, dort der Kinder, Jugendlicher, die sind immer alle da und schubsen dich in deine Lernerfahrungen. Und das ist etwas, das wir, wenn wir es jetzt in unsere westliche Arbeitswelt wieder übertragen, auch wieder lernen dürfen. Und ich glaube, da gibt es eine riesen Lernkurve noch, dass sich Menschen, erfahrene Menschen, ältere Menschen, Menschen, die schon länger im Arbeitsumfeld sind, dass die sich das wieder zutrauen und dass sie wissen und für sich selber spüren und wissen, dass sie ganz viel Weisheit in sich tragen. Ein Mensch, der 60 Jahre auf dieser Welt ist, hat so viel Weisheit in sich. Und das trauen sie, oder das trauen sie diese Menschen oft gar nicht so zu, da würden sie auch gar nicht so sehen. Und das dürfen die aber so sehen. Und ich glaube, sind junge Menschen so dankbar, wenn sie von dieser Weisheit etwas bekommen und da gementort werden und begleitet werden. Da ist ein Riesenpotenzial, das wir nicht ausschöpfen in der westlichen Welt. Also, ja, das aber das ist so ein großer Bereich, glaub, wo wir reingehen dürfen. Voneinander lernen, Generationen lernen.
Und was ich jetzt faszinierend finde, ich bin da zu 100% bei dir, dass mir die ältere Generation das Potenzial in keinster Weise nützen. Ganz im Gegenteil, ist er ja nicht mehr so leistungsfähig. Er kann mit den digitalen Neuerungen nicht so umgehen wie die Jungen. Und insofern ist er für die Wirtschaftswelt, wie wir sie kennen, nicht mehr so wertvoll und auch braucht man auch gar nicht mehr. Also das ist ja die Denke, die vielfach verbreitet ist und die halte ich für grundlegend falsch. Anscheinend genauso wie du. Und was wichtig ist, glaube ich, was du jetzt auch da an dem Beispiel so klar hervorgebracht hast und herausgearbeitet hast, nicht indem wir uns hinstellen und unsere Weisheiten hinaus posaunen, bringen wir unsere Mentees dazu, von uns zu lernen, sondern indem wir ihnen Erfahrungen ermöglichen. Und das habe ich jetzt total spannend gefunden. Du hast gesagt, zum einen, die Kinder oder überhaupt, die lernen voneinander durchs Nachahmen, durchs Abschauen, durchs Dabeisein und eben genauso, wie es das du gerade beschrieben hast, durch das, dass es jemanden gibt oder eine Gruppe gibt, die den Rahmen hält, die den Rahmen gibt und du dort Erfahrungen machen kannst, die du ohne diese Gruppe nicht machen könntest. Und da fällt
Genau.
es bei uns, glaube ich, himmelweit, weil unser System ist ja nur auf, ich sag dir, wie es geht, und dann machst du es bitte genauso, wie ich dir gesagt habe. Das ist ja ein kompletter anderer Ansatz.
Ja, Erfahrungsräume schaffen für andere. Und da geht es dann darum, dass die einen sich zutrauen, dass die Erfahrungsräume schaffen können und halten können. Und die anderen diese Erfahrungsräume halt annehmen. Und ja, sich da reinstupsen lassen. Und da geht es natürlich auch viel ums Thema Vertrauen.
Der Begriff ist mir auch gerade in den Kopf geschossen, bevor du ihn gesagt hast. Gehen wir nur kurz zum Abschluss auf das Thema Vertrauen ein. Das hat natürlich schon auch sehr, sehr viel mit der Grundkonzeption dieser Gemeinschaft zu tun, oder? Also ich sage mal, Vertrauen entsteht durch Vertrautheit und auch durch die Angewiesenheit gegeneinander. In so Jäger-Sammler-Gesellschaften ist es ja fast eine zwingende Notwendigkeit, sich gegenseitig zu vertrauen, weil man weiß, wenn man sich nicht vertraut, dann kann das eben gravierende Auswirkungen haben. Und genau das haben wir in unserer Gesellschaft ja nicht, weil ich kann ja ganz gut alleine auch zurechtkommen, wenn es sein muss. Und insofern bin ich auf niemanden angewiesen. Ich brauche niemanden Vertrauen. Ich meine, der Begriff Vertrauen ist ein sehr komplexes Thema, könnte man stundenlang drüber plaudern. Nur so den Begriff Vertrauen aus deiner Perspektive, mit deinem Hintergrund aus dieser Jäger- und Sammlergesellschaften, wie schaut der bei dir aus und wo sind wieder die Defizite auf der westlichen Welt, bei uns in der Gesellschaft, wo wir lernen können?
Vertrauen hat für mich tatsächlich viel mit dem Thema Zugehörigkeit zu tun. Wenn ich mich zugehörig fühle, zum einen zu mir selbst und zum anderen zu der Gruppe, die mich umgibt, zum Team, zum Unternehmen, zur Gesellschaft, zur Familie, dann ist da ein Wechselspiel. Ja, dann kommt es zu einem Wechselspiel, wenn Vertrauen und Zugehörigkeit. Das ist wie so eine Feedback-Schleife, glaube ich, dann. Und das Vertrauen ist etwas, das mir einfach gerade in der westlichen Welt heute, wo sich so viele Dinge verändern, wo sich so viele Grundfundamente verändern werden in den nächsten 10, 20 Jahren, ist Vertrauen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Um aus der Angst rauszukommen, muss ich im Vertrauen sein. Und damit ich im Vertrauen sein kann, brauche ich eine Community, ein Netz, das mich trägt und hält. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, mich wo zugehörig zu fühlen. Und das ist in der Kalahari gegeben. Menschen gehen, haben viel weniger Zukunftsangst, weil sie gehen nicht alleine in die Zukunft. Sie wissen, wenn ich in die Zukunft gehe, stehen da immer links und rechts vor und hinter mir andere Menschen. Ich gehe nicht alleine in die Zukunft. Und jetzt in der westlichen Welt glaubt man schneller mal, das schaffe ich eh allein. Der Unterschied einfach ist nur, ja, natürlich, ich kann schon allein in die Zukunft gehen, aber da werde ich mich einsam fühlen. Und einsam durchs Leben zu gehen, das wünsche ich überhaupt gar niemanden. Und das ist auch sicher für niemanden eine schöne Erfahrung. Und mit der Einsamkeit geht auch die Angst, die Unsicherheit einher, der Pessimismus. Mit der Zugehörigkeit und dem Vertrauen sind wir auch viel mutiger, glaube ich. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, du gehörst wo dazu, das größer ist als du selbst, dann kannst du viel mutiger sein, weil du musst dich ja dann selber nicht auffangen, sondern da ist ein Netz, das dich auffängt. Und diesen Mut, den braucht man gerade, wenn es ums Thema ja, Gesellschaftstransformation geht, ganz, ganz dringend.
Absolut. Also ich nehme aus den beiden Folgen mit: Gemeinschaft stärken, Zugehörigkeit stärken, gemeinsame Ziele zu identifizieren, etwas zu haben, was größer ist als das Individuum. Und dann entstehen viele Themen, die momentan ein Problem sind. Nicht wie von selbst, aber sind dann die Folge daraus. Das ist genau mein Ansatz, wie ich auf Baustellen vorgehen möchte, dass eben unter den Projektbeteiligten mehr Vertrautheit, mehr Zugehörigkeit, mehr Miteinander entsteht. Und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Kraft. Liebe Bettina, vielen, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend, diese Einblicke in eine, was sowas von fremde Welt zu bekommen. Und mein Podcast schließt immer mit der ähnlichen oder gleichen Frage Menschen aus der Baubranche, frage ich, wie sie sich die Baubranche in 10 bis 15 Jahren vorstellen. Menschen, die nicht von der Baubranche kommen, so wie du, die frage ich, wie du dir die Welt unserer Gesellschaft, die westliche Gesellschaft, muss ich konkreter ausdrücken, in 10 bis 15 Jahren wünschen würdest. Beschreibe, was du in 10 bis 15 Jahren bei uns wahrnimmst. Und damit verabschiede ich mich bei dir. Vielen, vielen Dank, liebe Bettina. Es war total spannend für mich. Ich habe total viel gelernt und das erfreut mich immer wieder. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ich beantworte jetzt die Frage noch. Also, ich soll jetzt die Frage beantworten. Stimmt das
Ja,
jetzt?
bitte darum.
Ja, super,
Als
genau.
Abschluss.
Weil du jetzt schon den Abschluss machst. Okay. Ja,
Ja,
ich finde die
genau, weil ich
Frage noch.
verabschiede mich schon. Du
Ja,
hast das
genau, eh,
letzte Wort.
genau, super. Vielen Dank für diese wirklich schöne Frage. Also erstens für die Einladung, aber auch für die wirklich schöne Frage. Und was bei mir sofort aufpoppt, ist meine eigene Mission. Ich habe einen Satz, den ich, oder eine Mission, die ich einfach seit ein paar Jahren in mir trage, die mir irgendwann einmal gekommen ist. Und zwar ist meine Mission, die Menschen auf die Liebe vorzubereiten, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahrzehnten ganz, ganz viel genau davon brauchen. Und Community, Menschlichkeit, Mitgefühl, Zugehörigkeit sind alles Aspekte genau davon. Und darum versuche ich das in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und mein Wunschtraum, sozusagen, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich träume, dann gibt es von diesen Aspekten viel, viel mehr. Dann sind diese Aspekte wieder viel präsenter in der westlichen Welt.
Schön. Ich bin dabei. Danke dir.
Super. Danke, danke, danke.